Yoga hat es geschafft, sich in den letzten Jahrzehnten immer wieder an die Bedürfnisse der Menschen anzupassen, ohne seinen Kern zu verlieren. Das heißt, jeder geht mit anderen Bedürfnissen dahin, aber es gibt einen Grundkern. Das ist die Tatsache, dass ich mich auf das Hier und Jetzt konzentriere.
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen, die von außen zuhören. Im Podcast Talk mit K unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgma. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten 4 Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de/pluspodcast.
Heute geht es bei Talk mit K um Yoga. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich die Behauptung aufstelle, dass Yoga in Köln einen wahnsinnigen Boom erfahren hat in den vergangenen Jahren. Nicht nur schießen die Yoga-Studios aus dem Boden, seit Corona ist auch Online-Yoga ein Massenphänomen geworden. Darüber spreche ich heute mit Tessa Temme. Die 45-Jährige unterrichtet an der Sporthochschule Köln als Dozentin, sie praktiziert seit sehr vielen Jahren Yoga und sie ist auch selbst Yogalehrerin. Viel Spaß beim Gespräch. Hallo Frau Temme, ich wollte heute Morgen eigentlich Yoga machen, um mich für dieses Gespräch aufzuwärmen. Ich habe das Bett dann allerdings doch vorgezogen. Und Sie?
Ja, ich kann das verstehen. Ich gehe immer einmal eine Runde durch den Wald und da brauche ich noch kein Yoga, aber ich muss einmal kurz frische Luft haben. Das ist dann eher so mein Start.
Mhm. Ich freue mich, dass wir heute zusammen über Yoga sprechen, denn ich praktiziere Yoga schon seit einigen Jahren, aber ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was den theoretischen Hinterbau angeht, wofür das eigentlich gut ist, was für eine Idee dahinter steckt. Was ich allerdings mitkriege, ist, dass in Köln wirklich die Yoga-Studios aus dem Boden schießen, mindestens gefühlt. Und es gibt kein Fitnessstudio, das nicht auch Yogakurse anbietet. Und über die zahlreichen Online-Yogakurse, die es natürlich auch noch gibt, werden wir vielleicht nachher noch ausführlicher sprechen. Aber zunächst mal die Frage, warum ist diese Sportart in Deutschland so unheimlich populär geworden?
Also da erstmal, Yoga ist schon seit Jahren Trend. Also wenn man so sich so die Best, es gibt so Beliebtheitslisten immer regelmäßig, welche, sagen wir mal, ich nenne jetzt das Wort Fitnessangebot, obwohl Yoga jetzt sich dagegen wehren würde, aber ich nenne es mal so, ist Yoga immer unter den Top 10 irgendwie drin, schon in den letzten Jahren. Das heißt, es ist nicht neu, dass Yoga weit verbreitet ist und dass es immer wieder schafft, weiterhin Trend zu bleiben. Es ist dann mehr als schon ein Trend, wohingegen andere Fitness-Angebote dann auch mit den Jahren wieder verschwinden und neu hinzukommen. Das hat wahrscheinlich wie immer viele Gründe. Ein Grund ist einerseits so ein bisschen so ein Trigger war Corona auf jeden Fall, weil Yoga kann man alleine machen. Dafür braucht man relativ wenig Material, man braucht nicht so wahnsinnig viel Platz. Wenn man so viel Platz hat, wie die Matte groß ist, dann reicht das aus. Und das ist ja, wir haben das an der Sporthochschule gemerkt, wenn man Praxisangebote versucht, online zu machen und man ist in anderen Bewegungsformen unterwegs, dann braucht man schon mehr Platz. Also rein praktisch eignet sich Yoga total gut. Und natürlich hat das aber auch schon davor angefangen. Es hat andere, ja sagen wir mal, andere soziale Gruppen irgendwie erreicht oder andere Sportkulturen erreicht, die es vorher vielleicht nicht erreicht hat. Und ich spreche eher aus Erfahrung, weniger aus einer jetzt Untersuchung, die das wirklich soziologisch irgendwie versucht zu klären, woher die kommen. Aber ich merke, dass die SportlerInnen, die SpielsportlerInnen, LeistungssportlerInnen, allgemein Bewegungsinteressierten, die vor wenig Zugang zu Yoga hatten, so in den letzten Jahren da Zugang zu gefunden haben. Und das hat, ich kann nur so ein paar Beispielgründe nennen. Einerseits so die plötzlich diese aufkommende Mobility, also dieses Functional Training hat sich verändert, Mobility, Flexibilität, dass nicht nur der Körper ist wichtig, sondern das, was ich wirklich in Bewegung kann. Und dann kam noch diese Faszienforschung und dieser Faszientrend hinzu ab 2005. Und der hat dann nochmal diese Aspekt Beweglichkeit und Geschmeidigkeit so in den Vordergrund gerückt. Und da kam Yoga einfach als Methode für die Sportler, hat das auf einmal an Attraktivität gewonnen. Und ja, und natürlich so eine Gesundheitsbewusstseinsbewegung, die natürlich schon seit Jahren immer wieder neue Aspekte aufnimmt. Da ist Yoga schon ja lange immer schon integriert.
Inklusive Achtsamkeitsbewegung zum Beispiel.
Achtsamkeit natürlich, dass eigentlich ja, Yoga immer schon im Zentrum davon stand. Das sind so verschiedene Punkte. Dass es eben aber jetzt auch die SportlerInnen so intensiv erreicht hat, hat auch mit diesem mit Corona auf jeden Fall zu tun gehabt. Ne?
Okay, das heißt, sagen. Da höre ich raus, dass es zunächst mal die Gruppe derjenigen gab, die auch von der Philosophie, über die ich gleich gerne noch sprechen möchte, begeistert waren und dieses Thema Achtsamkeit im Vordergrund stand. Und jetzt sind es zunehmend auch andere SportlerInnen, die vielleicht eher sozusagen vorher auf das Thema Muskeln etc. geachtet haben, die jetzt eben sagen, Yoga ist für mich eine total gute Ergänzung.
Richtig. Mhm. Würde ich so, ohne jetzt auf Zahlen zurückgreifen zu können, würde ich jetzt so erfahrungsgemäß, so was ich habe ja immer so ein bisschen ein Filter oder ein Spiegel vielmehr von dem Sporttrends bei den Sportstudierenden.
Da sehe ich was an der Sporthochschule Köln sozusagen gerade
passiert, was sie für Wünsche haben, was sie wollen, was sie für Bedürfnisse haben. Da merkt man schon, dass sich da was in den letzten Jahren verändert hat.
Vielleicht können wir wirklich jetzt mal dazu kommen, sag ich jetzt nochmal als jemand, der eben Yoga lange für esoterischen Quatsch gehalten hat, ehrlich gesagt. Also dumm von mir, weil ich mich einfach gar nicht damit beschäftigt habe. Aber das war ja so ein bisschen das Klischee, dass man sagt, dann wird da die Räucherkerze angezündet und so weiter. Wo ich erstmal gesagt habe, so nö, ist eigentlich nichts für mich. Dann bin ich wegen anhaltenden Nackenschmerzen, hat jemand gesagt, geh doch mal zum Yoga. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und seitdem bin ich immer wieder dabei, weil ich auch sagen muss, es hat mir auch tatsächlich geholfen. Habe allerdings wirklich null Ahnung, was eigentlich so wirklich dahinter steht. Und vielleicht können Sie da einfach mal sagen, worum geht's beim Yoga?
Ja, das ist eine nicht so leicht zu beantwortende Frage, weil jeder mit anderen Bedürfnissen und Motivationen dahin kommt. Und es gibt natürlich einen Yoga-Kern, würde ich sagen, aber Yoga hat es geschafft, sich in den letzten Jahrzehnten immer wieder an die Bedürfnisse der Menschen anzupassen, ohne seinen Kern zu verlieren. Das heißt, jeder geht mit anderen Bedürfnissen dahin, aber es gibt einen Grundkern. Und der Grundkern, würde ich sagen, den teilen aber auch andere Bewegungsformen. Und das ist nicht so genuin nur für Yoga, sozusagen auf Yoga beschränkt. Das ist die Tatsache, dass ich mich auf das Hier und Jetzt konzentriere und sogar noch mehr als Konzentration, dann weiter in eine Meditation vielleicht kommen, in eine bewegte Meditation oder in eine stille Meditation. Und dass die Achtsamkeit oder das darauf achten, was ich in dem Moment tue, dass das sozusagen, würde ich sagen, der Kern der Praxis ist. Das Gegenteil davon wäre jetzt zum Beispiel, ich bin im Fitnessstudio und stehe auf einem Laufband und gucke dabei Nachrichten oder versuche dabei irgendwie in einem bewegten Büro irgendwie was Sinnvolles in Anführungsstrichen zu machen. Das ist im Yoga dann so sehr Thema natürlich, diese Form der Aufmerksamkeit. Und das haben aber auch andere Bewegungsformen. Nur im Yoga ist es wirklich so ganz prominent oder man verbindet es damit, würde ich sagen. Der Kern, Yoga-Kern, darüber lässt sich ja auch streiten, wann man den Beginn von Yoga setzt. Da kann man jetzt unglaublich weit ausschweifen. Es gibt natürlich eine Yoga-Philosophie und religiöse Einflüsse im Yoga, Hinduismus, Buddhismus und das geht natürlich schon weiter zurück. Aber es ist keine, ohne mich jetzt aus dem Fenster zu lehnen, ich bin ja keine Historikerin oder keine Indologin, aber es ist keine 5000 Jahre alte Kultur, sondern man weiß es nicht. Die ersten schriftlichen Zeugnisse sind etwa, das sind die Veden, das sind diese altindischen Schriften, die sind etwa datiert auf 1500 vor Christus und da wird das Wort Yoga mal erwähnt, hat aber mit der Yoga-Praxis, die wir jetzt betreiben, gar nichts zu tun, sondern es heißt irgendwie anschirren, habe ich nochmal nachgeguckt, also so ein Wagen, Pferdewagen. Und erst wirklich Yoga als Meditationspraxis hat sich dann etabliert, einige Jahrhunderte vor Christus. Aber da ist noch überhaupt nicht die Rede von Körperübungen. Das kommt erst viel später, eigentlich in der mittelalterlichen Zeit, zwischen 700 und 15. Jahrhundert nach Christus. Da hat man die ersten so Belege. Da wird mal über ein paar Asanas, das Wort Asana fällt dann, geschrieben in Versform. Aber es war schon immer eine Meditations- und Atempraxis. Hatte aber andere Ziele, als die wir heute haben. Mhm. Das Ziel war, also das ursprüngliche Ziel war eigentlich, aus dem Kreislauf der Wiedergeburt rauszukommen. Das wurde ja sozusagen als Leiden gesehen, und das über die Methode des sich Zurückziehens, also des Stillstands, Stillstand der Sinneswahrnehmung, Stillstand des Denkens, Stillstand des Fühlens und Stillstand des Atems, also eigentlich den Atem anhalten. Und daraus ist aber eine Gesundheits-, eine Fitness-, eine Wellnesspraxis geworden. Und das eigentliche Yoga, was wir heute kennen, ist eigentlich eine Praxis, die sich erst wirklich entwickelt hat, Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts, eigentlich in diesem Jahrhundert, also oder im letzten Jahrhundert vielmehr.
Da gibt es ja jetzt auch ganz unterschiedliche Yoga-Stile, genau. So würde ich das jetzt wieder als Laie nennen. Mhm. Also ich habe ja eben schon gesagt, es gibt die, wo ich jetzt so meine Klischees her hatte, dass man sagt, da wird ein Gong geschlagen, da wird ein Gedicht vorgelesen, da ist man wirklich eher meditativ, auch in der gesamten Stunde, da wird gar nicht so wahnsinnig viel sich auch bewegt. Und dann gibt es diese sehr, sehr kraftvollen Varianten, wo man ordentlich ins Schwitzen kommt, bis hin zu den ja wirklich auch akrobatischen Varianten, ja, wo man dann im Kopfstand und in der Krähe und wie sie alle heißen. Mhm. Vielleicht mal so ganz grob, welche Haupt-Yoga-Stile gibt es und wie würden Sie sagen, unterscheiden die sich voneinander?
Also eigentlich ist alles Hatha Yoga. Das ist diese körperbezogene Yoga-Praxis oder die mit Asanas arbeitet.
Vielleicht können Sie nochmal Asanas erklären.
Asana ist sozusagen, heißt ursprünglich, es ist mit dem Begriff Asana meinen wir die Körperübung. Und die Yoga-Formen unterscheiden sich mehr oder weniger darin, zum Beispiel, wie sie die spirituelle Praxis mit einbeziehen. Sie unterscheiden sich, ob sie beispielsweise den Yoga-Gesang mit einbeziehen. Und diese Unterscheidung gab es aber auch schon in Indien selbst. Also da gab es auch immer Yoga-Vertreter. Ich nenne jetzt wirklich die männliche Form, weil es war wirklich eine männliche Praxis. Umgekehrterweise zu heute.
Ja, ne? Stimmt, ja.
Dass diejenigen dann aus ganz persönlichen Einstellungen die eigenen Konzepte umgesetzt haben und je nach Konzept dann eher zum Beispiel das ursprüngliche, mehr spirituelle Yoga-Form vertreten, wie zum Beispiel das Kundalini-Yoga, das stark aus diesem Tantrismus, aus dieser religiösen Strömung beeinflusst oder entstanden ist vielmehr. Und dann gibt es eben Power-Yoga, das gehört aber auch zu den traditionellen Yoga-Formen. Wirklich traditionell meine ich immer die Yoga-Formen, die im 20. Jahrhundert sich neu reformiert haben oder sich reformiert haben, gehört genauso dazu. Also es gab schon immer auch bei der Entstehung immer schon mehr oder weniger dieser Anteile. Insofern kann man nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter als das andere. Das kommt eben darauf an, welche Stilrichtung man aus persönlichen Gründen einfach verfolgt.
Jetzt gilt Yoga ja wirklich als sehr, sehr gesund. Also es wird teilweise ja sogar von Ärzten und Ärztinnen auch empfohlen, wenn Menschen mit Rückenschmerzen und so weiter kommen, die sagen, machen Sie doch mal Yoga. Mhm. Was sind die großen Vorteile von Yoga?
Also da muss ich zwei Dinge unterscheiden. Einmal mein sozusagen Erfahrungswissen und einmal das, was wir studientechnisch sagen können.
Ihr Erfahrungswissen als Yoga-Lehrerin, als Langjährige und Praktizierende.
Ja, und als Yoga-Betreibende. Mhm. Und würde ich sagen, das Gute am Yoga ist, dass man es zu einer routinierten Praxis machen kann und dadurch eine geringe, ja sagen wir mal, Einstiegsschwelle hat, das immer wieder zu machen, weil man braucht wenig Material. Also der Vorteil ist dieses, man kann das überall sehr gut umsetzen, wenn man eine Grunderfahrung hat. Das ist der große Vorteil. Wenn man selbst einige Zeiterfahrung hat, kann man auch selber Übungen machen. Das ist auch, man kann es alleine machen. Also es gibt so organisatorisch viele Vorteile. Und man lernt sozusagen eine Bewegungssprache. Man muss sich nicht immer damit beschäftigen, was mache ich als nächstes. Das, also in einem positiven Sinne kann eine Routine wirken, im Sinne von, ich weiß, was ich tue und ich kann mich auf das Wie konzentrieren. Natürlich ist es sinnvoll, immer zu variieren und Neues zu entdecken und zu explorieren. Das kann man natürlich auch machen, aber es geht darum, erstmal einen geringen Einstieg zu haben, auch wenn man selber gestresst ist. Ich weiß, was ich tue, ich kann mich auf das Wie konzentrieren. Das ist der große Vorteil. Der zweite große Vorteil finde ich auch, dass das Thema sozusagen eine ganz, jetzt mache ich mal aus einer, ohne das Yoga als Praxis zu reduzieren, aber ich will auch nicht Gymnastik zum Beispiel reduzieren, das wird ja auch häufig reduziert, ist es auch aus einer Bewegungssicht interessant, weil man hat vor wirklich den Fokus vor einigen Jahren immer wieder bei Gesundheitswirkungen auf Ausdauer und auch auf Kraft gelegt. Also es gibt viele Untersuchungen, wie positiv Ausdauer wirkt auf das Herz-Kreislauf-System, auf verschiedenste Erkrankungen. Also da gibt es ja viele Studien. Oder auch Krafttraining. Ne? Da gibt es ja auch ganz viele positive Wirkungen. Bei Beweglichkeit war das eher sowas, Mobilität, sich geschmeidig sozusagen bewegen können. Das ist ja eher was, was hatte nur so eine ästhetische Konnotation, dass man irgendwie schöner dabei aussieht oder so. Und durch die Faszienforschung ist das nochmal ja, so in den Vordergrund gerückt, dass das auch selbst eine gesundheitliche positive Auswirkung haben kann, wenn man an seiner Beweglichkeit arbeitet, Mobilität. Und das war dann, glaube ich, auch ein Grund, warum viele das nochmal entdeckt haben. Neben dem Aspekt der Stressreduktion, weil man einfach, das schaffen aber auch andere Bewegungssysteme, in dem Moment, wo man sich auf den Moment des Tuns oder auf das Tun konzentriert, blendet man anderes aus. Und das können viele Tätigkeiten sein, das schaffen auch viele Tätigkeiten. Aber das verbunden mit der körperlichen Tätigkeit hat noch mal zusätzlich einen positiven Aspekt. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und was ich erfahrungsgemäß total den großen Wert als großen Wert empfinde, ist die Integration der Atmung. Das machen auch nicht alle Yoga-Formen so intensiv. Ne? Also es gibt mehr, die wirklich explizit Pranayama einbauen. Aber es gibt auch Yoga-Stunden und Yoga-Stile, die das weniger zum Thema machen. Aber diese Verbindung von Atmung und Bewegung, das ist so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen. Und die Bewusstheit, sich der eigenen Atmung so bewusst zu werden. Und das ist auch so ein Thema, was wir, glaube ich, zukünftig noch mal mehr, ja, da gibt es jetzt gerade so eine Forschungswelle zu. Und da wird auch noch mal mehr zu kommen, weil das ist auch ein Gesundheitsthema, das zukünftig wichtig werden wird. Oder es ist schon wichtig. Es kam ja auch mit verschiedenen anderen Personen so ein bisschen zu einem Atemtrend. Und Yoga schafft das halt auch, hat das, integriert das eben.
Dann bleiben wir doch nochmal beim Thema Atmung. Mhm. Das ist ja was, was man den ganzen Tag über eigentlich tut, ohne da drüber nachzudenken. Genau. Man merkt manchmal auch, dass man viel zu flach atmet zum Beispiel, holt dann tief Luft. Warum ist gutes oder bewusstes Atmen gesund oder gut für den Körper oder gut für meine Seele, wie auch immer?
Mhm. Wie sie hat das ja gerade schon gesagt, das Positive am Atmen ist, das läuft automatisch. Das auch Positive ist, der Atem verändert sich, wenn wir die Belastung verändern, auch ganz automatisch. Wenn wir schneller laufen, müssen wir schneller atmen. Aber der Atem verändert sich auch, wenn wir es nicht wollen. Also zum Beispiel, wenn wir Stress haben, verflacht sich die Atmung. Wir halten die Luft an. Wenn wir zu wenig Bewegungsmöglichkeiten im Körper haben, atmen wir flacher. Und weil wir beweglichkeitsmäßig eingeschränkt sind, gar nicht mehr so tief atmen können, weil unser Zwerchfell nicht trainiert. Das ist ja auch eines der stärksten, also größten Muskeln im Körper. Und das trainieren wir nur durch eine intensive körperliche Belastung. Oder ein bewusstes Atmen. Und die tiefe Atmung ist eben wichtig, um eine gute Sauerstoffversorgung natürlich zu haben. Das ist der zentrale Baustein. Aber es beeinflusst auch das Nervensystem. Besonders eine vertiefte Atmung, die zu einer Verlangsamung der Atmung führt, also zu weniger Atemzügen pro Minute. Da gibt es einige Untersuchungen, die dann nochmal bestätigen, das führt zu einer Stressreduktion, weil eben der Parasympathikus dadurch angeregt wird. Das heißt, der Teil des Nervensystems im Körper, der für Erholung und Regeneration sorgt. Und eine flache Atmung oder eine schnelle Atmung triggert eher die andere Seite. Das heißt, Atmung ist wichtig für die Regeneration, aber man kann natürlich mit Atmung auch umgekehrter Aspekt, man kann auch anregen dadurch. Und für beide Formen, also für beide Wege hat Yoga, sagen wir mal, Methoden oder Atemtechniken. Und es gibt ja so eine Welle, die vor einigen Jahren angefangen mit der Wim Hof-Atmung, die war unter SportlerInnen sehr verbreitet, dass man versucht hat, die Kältetoleranz und das Immunsystem dadurch zu triggern.
Also man hat sich draußen in die Kälte gestellt und tief geatmet.
Genau, oder? Man hat bestimmte Atemtechniken gemacht, um dann Kälte besser auszuhalten und gleichzeitig das Immunsystem trainieren. Mhm. Und das ist unter dem Namen Wim Hof, das ist ein Niederländer, der das sozusagen die Tummo-Meditation, Tummo-Atmung eigentlich aus von tibetischen Mönchen kommt, die ja irgendwie auch in großer Kälte aushalten mussten, übernommen und weiterentwickelt. Und eigentlich ist das ja auch eine historische Linie zum Yoga, sodass das nochmal auch so ein Punkt war, wo plötzlich SportlerInnen aufmerksam geworden sind und gesagt, okay, das kommt ja eigentlich aus dem Yoga, dann widme ich mich mal dem Yoga und guck mal, was da noch an Atemtechniken erlernbar ist. Mhm. So.
Beim Thema Beweglichkeit denke ich so spontan an zwei Gruppen, nämlich zum einen RentnerInnen, also im Alter natürlich wird man unbeweglicher, steifer, man kommt nicht mehr gut an seine Schnürsenkel ran, wie auch immer. Das heißt, da würde ich jetzt spontan denken, dass sowas wie Yoga total wichtig ist, um nicht nur die Beweglichkeit zu verbessern, sondern tatsächlich auch die Möglichkeit, sich selbstständig noch zu bewegen, möglichst lange aufrechterhalten wird. Und zweiter Punkt, ich denke an Sportler, die sozusagen ihre Muckis aufpumpen, aber gerne dann auch mal vergessen, hinterher dann mal vielleicht sich zu dehnen oder so, was natürlich zu einer massiven Verkürzung der Muskeln führt. Und das sieht man ja dann auch im Ergebnis, diese verkürzten Muskeln dann. Sind das zwei Gruppen, wo Sie jetzt sagen würden, Yoga ist super, oder würden Sie sagen, naja, Yoga ist eigentlich für jeden geeignet und auch gut?
Ja, es gibt, und da, also ich bin ja in verschiedenen Trainingsmethoden unterwegs, und ich, da würden natürlich die Yogis und Yoginis wieder sagen, Yoga ist ja kein Training, Yoga ist eine Lehre. Und es gibt im Tanz oder in der Gymnastik oder Körperarbeitformen, die auch diese Konzentration im Vordergrund stellen. Es gibt gerade für Ältere natürlich, die profitieren von allen Bewegungsformen, die eben ein bisschen den Ebenenwechsel fördern. Also die können auch gymnastische Übungen, Tanz machen. Da findet sich dann kein Unterschied, ob jetzt das Yoga bisher wirksamer ist. Also natürlich ist Yoga von Vorteil, aber andere Bewegungssysteme sind auch von Vorteil. Mhm. Andere Trainingsformen. Bei Sportlern ist es tatsächlich nochmal gesondert, würde ich das sagen, weil SportlerInnen, da ist es auch so ein bisschen der Punkt der Regeneration, der an Bedeutung gewinnt. Also wie regeneriere ich am besten? Und Verkürzungen entstehen ja auch durch Überbelastung oder Fehlbelastung. Und da ist Yoga nicht so, dass ich jetzt gerade diesen Muskel unbedingt dehne, der immer verkürzt, sondern wie komme ich gesamtkörperlich schneller in eine Regeneration, die dazu führt, dass ich vielleicht weniger verkürzt bin.
Gibt es Grenzen beim Yoga, was Altersklassen angeht? Gibt es Grenzen, was Gewicht angeht?
Nein. Also man muss natürlich darauf achten, was man hat man für Vorerkrankungen. Das gilt aber für jede sportliche Tätigkeit, die man mit einer Vorerkrankung aufnimmt. Und man muss natürlich als Yoga-Lehrende darauf achten, wen habe ich vor mir. Also im besten Fall stellt der Yoga-Lehrende immer bei Neulingen die Frage, gibt es irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen? Also es gibt so ein Vorabgespräch, weil natürlich kann man bestimmte Dinge, sollte man vermeiden. Also wenn ich jetzt Bluthochdruck habe, sollte ich vielleicht keine Kopfstände machen oder Überkopfposition. Kopfstand ist auch noch aus einem anderen Grund ein bisschen problematisch. Also darauf sollte der Yoga-Lehrende, die Yoga-Lehrende schon achten. Und sodass ich als Teilnehmerin da eingebettet bin und da mich nicht drum sorgen muss. Also natürlich sollte sich jeder selbst Gedanken machen und auch einen Check machen, wenn man ein bestimmtes Alter auch erreicht hat. Aber die Yoga-Lehrenden sollten darauf achten, daran erkennt man auch, ob man jetzt in einer guten Yogaschule ist, dass das gefragt wird, ob man irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen hat. Weil es gibt die, wenn ich ein Glaukom habe, dann darf ich auch keine Überkopfposition machen, sowas. Bei allen anderen Sachen ist es wie in jeder Sportart auch, also Sport, ich nenne jetzt Sportart, das, ich muss mich immer entschuldigen.
Die Yoginis sind offenbar empfindlich.
Ja, mhm. Ja. Mhm. Ich nenne das jetzt so, weil es eine körperliche Praxis ist. Ja. Da muss man natürlich achten, dass nicht jeder hier alles ausführen kann, aber das hat so viele individuelle Faktoren, dass man das generell immer Alternativlösungen bietet. Also, dass man immer bei Übungen darauf achtet, wie kann ich eine Progression machen, also wie kann ich was bieten, was vielleicht ein bisschen herausfordert, vielleicht brauchen das manche, um so am Ball zu bleiben und wie, was kann ich gleichzeitig bieten, um eine niedrigschwellige Form davon zu machen. Und das gibt es immer wieder und das sollte eine gute Yoga-Lehrerin, ein guter Yoga-Lehrer auch immer parat haben. Mhm.
Wo wir jetzt schon bei der Frage sind, wie man zum Beispiel ein gutes Yoga-Studio oder eine gute Yoga-Lehrende erkennt, finde ich total interessant, was Sie da sagen. Wie ist denn überhaupt die Ausbildung von Yoga-Lehrenden? Also kann jeder und jede hingehen und sagen, ich bin übrigens Yoga-Lehrer, das kann ich ja jetzt als Laien, die sich für Yoga interessiert, auch gar nicht erkennen, wer da vor mir steht.
Genau. Das ist ja wie mit dem Begriff des Personal Trainer, also diese Begriffe sind ja nicht geschützt. Es gibt natürlich immer wieder auch bei anderen Bewegungspraktiken Verbände, die zumindest eine Grundstruktur der Ausbildung sicherstellen, also wo man dann dahinter schreiben kann, gemäß diesem und diesem Standard, und das gibt es beim Yoga auch. Da gibt es auch Bundesverbände oder auch internationale Verbände. Und da gibt es dann so Mindeststandards bei der Ausbildung. Es gibt 300, 500, 200-stündige Ausbildung. Und es gibt Yogaschulen hier auch in Köln, sehr gute Yogaschulen, die eben diese Ausbildung dann ausgehend von den internationalen oder nationalen Verbänden dann machen können. Das heißt, die Yoga-Ausbildung ist als Yoga-Lehrer schon stark strukturiert. Natürlich gibt es aber auch sowas Angebote, Yoga-Trainer, und es gibt natürlich auch so niederschwellige Angebote, wo man dann innerhalb kurzer Zeit so eine Ausbildung macht. Und das kann man dann durchaus auch im Fitnessstudio dann anbieten. Das hängt dann von dem Studio ab, auf was sie achten oder was sie wollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in so ein Reha-Angebot gehe, von einem Sportverein, kann ja auch ein Sportverein sein oder eine Volkshochschule, dann ist das hier häufig Krankenkassen anerkannt und da gibt es so Prüfstellen und da muss ich als Yoga-Lehrende, muss ich das einreichen bei solchen zentralen Prüfstellen und dann wird dann überprüft, ob ich wirklich tatsächlich eine Ausbildung habe, die lang genug ist. Und da gibt es also grundsätzlich erstmal schon eine ganz gute Struktur. Aber es ist wie bei allen Trainingsformen, man muss natürlich immer gucken, wen habe ich da vor mir, und man darf sich da auch auf sich selbst verlassen, und wenn einem das unangenehm ist, dann, es ist ja bei allen Berufen so, da muss man natürlich gucken, bin ich da an jemand Kompetenten geraten oder eben nicht. Also da gibt es ja schon ein paar so Beispiele, da habe ich ja schon mal genannt, also fragt jemand danach, wie es mir geht, fragt jemand danach, ob ich gesundheitliche Einschränkungen habe, lässt jemand auch Kritik zu, bietet er oder sie Alternativen zu Übungen an, sind die Gruppen nicht zu groß, also sind da mehr als 12 Leute oder das ist eine Riesengruppe, da kann man keine Einzelkorrektur machen. So, also es gibt dann schon so Punkte, die man sich angucken kann.
Das kann man alles machen, wenn man Yoga in Präsenz macht. Richtig. Während Corona haben allerdings ja wahnsinnig viele Menschen angefangen mit Yoga, und zwar online. Also ja. Ich sag mal, eine Yoga-Lehrerin wie Mehdi Morrison, genau. Praktisch die Yoga-Lehrerin der Nation, ja. Der sich so auskennt und mal bei YouTube
googelt. Auch der Sportstudierenden.
Okay, ja. Auch der Sportstudierenden. Also ne, da gibt es wahnsinnig viele, die sagen, ich spare mir auch die Kosten für ein Yoga-Studio und vielleicht habe ich auch keine Zeit, da irgendwo hinzufahren, sondern ich mache das einfach nur online. Mhm. Und Sie stellen ja in Ihren Präsenzkursen dann fest, wenn die Leute dann vielleicht doch mal wechseln in ein Studio, dass da zum Teil natürlich dann auch mehr oder weniger groteske Fehlhaltungen dann sind. Also dass die Leute, dass die Yoga-Haltung dann vielleicht nur noch so entfernt der eigentlichen Übung ähnelt. Was beobachten Sie da?
Ja, das fällt mir auch auf, aber das gilt, wie gesagt, wie ich ja auch in anderen Beispielen schon gesagt habe, gilt auch für andere Sportpraktiken, die man einfach so Learning by Doing macht. Auf der einen Seite finde ich das extrem positiv, dass man für sich selber anfängt und nicht darauf wartet, dass man irgendwie ein geeignetes Studio findet. Also es ist ja auch positiv, dass man sich einfach bewegen will und da mitmachen will. Generell würde ich erstmal vorab sagen, ist die Verletzungsgefahr, wenn man sich so die Studienlage anguckt, wie gefährlich ist denn Yoga, wenn ich das so ganz selbstorganisiert mache, im Vergleich jetzt zu anderen Sportarten, ist die relativ gering. Also es gibt da irgendwie eine Untersuchung, die sagt, pro 1000 Stunden Yoga kommt es zu 0,6 Verletzungen. Also das ist wenig. Das ist weniger.
Man muss sich also keine Sorgen machen, wenn man jetzt Online-Yoga angefangen hat, dass man da aus Versehen sich gesundheitlich ruiniert.
Ja, also grundsätzlich erstmal schon, wobei ich ja jetzt einschränkend sagen muss, die Studien beziehen sich auf Präsenz-Yoga. Die sind ja schon ein bisschen älter. Also man müsste eine Untersuchung machen zum Online-Yoga. Es wäre dann so Befragungen. Da kommen bestimmt noch mal ein bisschen andere Ergebnisse raus. Es gibt natürlich auch Gefahren. Da gab es in den, ich glaube, 90ern mal so ein einschlägige Literatur in den USA, die Schäden, die durch Yoga verursacht werden. Also wenn man jetzt stundenlang im Meditationssitz sitzt, dann hat man sich einen Nerv abgeklemmt. Das kann natürlich passieren, es ist aber selten im Vergleich zu anderen Bewegungspraktiken, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz kann man sich da Fehlhaltung im Sinne von, es erzielt nicht die Wirkung oder es kann dauerhaft zu einem Bewegungsmuster führen, das zu einer Disbalance führt beispielsweise, weil ich das nicht so ausführe wie auf der anderen Seite, weil ich genau an meinen Schwächen vorbei mich bewege und das beobachte ich schon vielfach und da muss man sich jetzt erst dann Sorgen machen, also ich will nicht so die Gefahren Fahne dann schwenken und sagen, bloß nicht, fangen Sie bloß niemals Yoga an alleine. Es ist am besten, man beginnt das in Präsenz und hat sozusagen in Präsenz diese auch taktile Korrektur erfahren, weil die Bewegungswahrnehmung deckt sich häufig nicht mit der tatsächlichen Ausführung. Das heißt, das merke ich auch bei denen, die körperbewegungserfahren sind, dass das Bild, das eigene innere Bild von dem, was man tut, nicht übereinstimmt mit der Realität. Und dafür braucht man eine taktile Rückmeldung oder eine verbale, die sehr fein ist. Und diese Feinheit kann ich nicht erfahren online. Weil natürlich kann Klar, ich, wenn ich eine direkte, doch auch wenn ich, es gibt ja auch Live-Online-Training, ja. Gibt es gewisse verbale Hinweise, die man geben kann, aber dieses Taktile ist nochmal Gold wert, weil man ja unterschiedliche Arten der taktilen der taktilen Praxis machen kann. Man kann die Bewegung unterstützen, man kann Widerstand geben, man kann die Bewegung führen. Das sind ja so ganz unschätzbare Hilfen, die hat man einfach mit dem Online-Yoga nicht.
Taktil heißt, man fasst denjenigen genau. oder diejenige an und genau. korrigiert nochmal die Haltung.
Genau, oder gibt Führungshilfe. Oder gibt Widerstand in einer anderen Richtung? Also es gibt da ganz verschiedene Methoden und das habe ich halt bei diesen Online-Formen nicht und komme wahrscheinlich nicht in so eine Feinheit, bewegungsmäßige Feinheit. Es gibt aber auch Yogis, die interessieren sich gar nicht so für die bewegungsmäßige Feinheit, weil der Körper ist nur Mittel zum Zweck. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen übertrieben vielleicht, aber diese Feinheit, wenn ich die haben will, erfahre ich nur in Präsenz. Natürlich kann man so gucken, was gibt es so für Hinweise, auch in Online-Videos, wo ich vielleicht als Laie aufpassen sollte. Nämlich werden da diese Props benutzt, also Blöcke, Gurte. Und das ist ja nochmal ein technischer Zusatz, den ich beherrschen muss. Also wo lege ich das hin? Wie viel Druck spüre ich da? Das ist dann immer eine Hilfe. Eigentlich in einem Präsenzunterricht ist das eine Hilfe, soll die Bewegung erleichtern. Aber wenn ich das alleine mache, online, kann ich da tendenziell mehr Fehler machen als nur mit dem Boden. Deswegen würde ich das eher vermeiden. Also Videos, wo so sehr stark auf Props gesetzt wird. Und wo Bewegungen vorkommen, die wirklich zu den eher schwierigeren, koordinativ oder kraftbeweglichkeitsmäßig herausfordernden Yoga-Asanas gehören. Also das wäre der Bogen, den kennen wir turnerisch unter die Brücke, Kopfstand, Schulterstand, der stark den Nacken belastet. Diese Extrempositionen, die würde ich dann vielleicht einfach nicht mitmachen, weil dafür braucht man gute Anleitung und Vorbereitung.
Ja, je nachdem, welches Yoga man macht, lädt es ja tatsächlich auch ein bisschen dazu ein, über seine Grenzen zu gehen, wenn man auch Lust darauf hat, ne, dass man dann eine Krähe macht, wo man also wirklich nur noch die Hände auf dem Boden hat, für alle, die jetzt die Krähe nicht kennen und so weiter. Mhm. Also da sind ja schon Dinge dabei, wo man auch denkt, okay, für den Nacken und so weiter, wenn ich mich da jetzt aus Versehen irgendwie, ja, wenn ich da jetzt stürze, das kann ja auch passieren, ist es schlecht. Woran erkenne ich, dass ich gerade über meine Grenzen gehe?
Die Sportstudierenden beispielsweise neigen dazu, gerne ihre Grenzen zu überschreiten, weil das gehört ja auch beim Kraft- und Ausdauertraining gehört das dazu. Man muss eine bestimmte Grenzbelastung haben, sonst komme ich nicht weiter. Und beim Yoga ist das aber nicht Thema. Und da muss man, da verarbeite ich zum Beispiel ganz viel, und das machen viele Yoga-Lehrer, so habe ich es auch gelernt, mit dem Atem. Dass in dem Moment, wo der Atem ruhig fließen kann, wo der nicht stockt, also beispielsweise hält man ja die Luft an bei Schmerz oder bei einer extremen Anstrengung und oder der Atem wird so brüchig, weil man den Schmerz gerade ausblenden muss, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass man über seine Grenzen, aus einer Yoga-Perspektive über seine Grenzen gegangen ist. Das heißt, solange der Atem ruhig fließt, und ich bei Patanjali gibt es, also es ist so ein Yoga-Gelehrter, Leitgedanken, und der betont, dass man die Asanas mit Stabilität und Leichtigkeit machen soll. Das heißt, bei allen Übungen, egal welche ich mache, soll immer noch eine Grundleichtigkeit drin sein. Und wenn die fehlt, und das merke ich gerne am Atem, dann bin ich über meine Grenzen gegangen und sollte einen Schritt zurückgehen.
Und das kann bei Yoga-Anfängern aber lange dauern, ne? Wenn ich mich da zum Beispiel an die Planke erinnere, in der man ja oft automatisch ist und so, das ist schon anstrengend für jemanden, der jetzt nicht an der SPOHO studiert.
Ja. Und da gibt es natürlich auch Vorformen, dann übt man mit Vorformen die Stützkraft und so weiter. Natürlich, ich finde es auch absolut okay, wenn man sich mal herausfordert, aber es ist eben eigentlich nicht der Leitgedanke im Yoga. Nur die Sportstudierenden, also ich sage, für mich ist es auch so, es ist auch gerade für Sportstudierende so eine Einstiegsattraktion, die dadurch entsteht. Das heißt, ach, das will ich können, das probiere ich aus. Und ich finde das auszubremsen auch schade, weil erst später, wenn sie vielleicht länger, über einen längeren Zeitraum das machen, kommen ihnen andere Gedanken. Dann überlegen sie sich, wo sind eigentlich meine Grenzen, warum gehe ich die ganze Zeit über meine Grenzen. Als Einstieg darf das durchaus so akrobatisch gesehen werden. Und dann über die Praxis, wenn sie dann in der Praxis sozusagen gehalten werden, überlegen sie sich dann schon selbstständig, okay, warum mache ich das jetzt eigentlich?
Yoga, erlebe ich in den Yoga-Studios, ist vor allem noch Frauensache. Also man sieht mal den einen oder anderen Mann. Es werden etwas mehr jetzt in den vergangenen Jahren, aber immer noch sehr, sehr wenige. Woran liegt das?
Ja, das müsste man nochmal soziologisch befragen. Aber tatsächlich ist es ja kurios, weil Yoga ja eigentlich über seine gesamte Geschichte bis hin zu seiner neueren Entwicklung eine Männerpraxis war, die dann erst später in Europa von Frauen eigentlich, also Frauen kamen erst viel später, und jetzt sind sie, dann waren sie das Übergewicht. Und ich glaube, das verändert sich aber jetzt gerade. Also ich merke das bei den Sportstudierenden, das sind die Jüngeren, die Generationen. Ich denke, da müsste man mal eine Untersuchung machen, aber dass diese, es wird wahrscheinlich nicht so radikal sein, aber es weicht sich dann doch schon auf.
Mhm. Das heißt, gab es vorher eventuell das Gefühl, dass es nicht männlich, diese Sportart?
Ja, weil es diesem, weil die Gruppe, die Fitnesstraining betrieben hat und ein Körperkonzept hatte von ja so einer Körperkosmetik auch oder muskulärer Stärke, das, was in Fitnessstudios Trend war.
Und die auch immer noch ist, natürlich
immer noch
in Teilen.
Ist. Mhm. Aber diese Teil dieser, sagen wir mal, Subkultur, hat das Yoga jetzt wieder für sich entdeckt und so mischen sich diese Kulturen, also diese Fitnesswelle, die diesen Körperkult sozusagen in den 80ern, sagen wir mit Aerobic und dann in den 90ern mit Krafttraining und dann kam jetzt, war ja CrossFit so ein Riesentrend. Ich glaube, da merken sie eine gewisse Erschöpfung und dadurch vermischt sich jetzt sagen wir mal, die Gruppe, die genau diesen Fitnesssport betrieben haben oder funktionelles Training, machen jetzt auch Yoga, müsste man natürlich nochmal untersuchen, aber da hat sich was verändert in den Konzepten, sodass das sich jetzt in anderen Gruppen auch stärker verbreitet.
Was es ja jetzt auch gibt, zum Beispiel Hot Yoga. Das heißt, man sitzt in einem Raum und praktiziert in einem Raum, der so ungefähr 40 Grad heißt, relativ subtropisch und schwül. Ist das sinnvoll?
Also das Hot-Yoga gibt es schon lang, deutlich länger und das ist so ein bisschen, es ist, wenn man das zurückverfolgt, geht das wirklich auf die Linie zurück der indischen Yoga-Entwicklung aus den 20er, 30er Jahren. Die dann einfach in die USA transportiert wurden und man ahmt dann die Hitze in Kalkutta irgendwie nach. Aus einem Beweglichkeitsaspekt ist das sinnvoll, weil man ist schon passiv warm, das reicht natürlich nicht aus, aber aus einem Kreislaufkonzept und Wasser ist es vielleicht eher nicht sinnvoll. Also das ist wirklich eine spezielle, wenn man die positiven Wirkungen für sich, für Yoga haben will, muss man diese Hitze jetzt nicht haben. Das ist eher so ein individueller Aspekt, ob man das irgendwie möchte. Aber es gibt jetzt keine Untersuchung darüber, dass das neben diesem Aspekt der Beweglichkeit noch besondere Wirkungen entfaltet. Mhm.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön auch.
Wenn Sie Fragen haben zum Podcast Talk mit K oder eine Anregung, ich freue mich sehr über eine Mail an sarah.brasak@ksda-medien.de. Kommende Woche hören Sie meine Kollegin Anne Burgmann mit einem spannenden Gast. Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören.
Talk mit K.